Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Sie kommt aus Hamburg, sie hat in den USA studiert, sie hat 10 Jahre für die BBC in London gearbeitet und sie war 10 Jahre ARD-Hörfunkkorrespondentin in China. Als Ruth Kirchner in dieser Woche SWR 1 Leute-Gast von Nicole Köster war, ging es auch darum, wie dieses so ganz andere Leben in Peking war und warum der berühmt-berüchtigte Smog für sie heute keine große Rolle mehr spielt.
Ich denke an meine alte Nachbarschaft und dass ich mich da auch ganz wohl gefühlt habe. Und ich denke an das tolle chinesische Essen und das vermisst man dann schon so ein bisschen. Aber ja, China, Peking insbesondere, ist natürlich so ein richtiger Moloch, eine Stadt mit über 20 Millionen Einwohnern, eine Betonwüste mit Stadtautobahnen, Stadtautobahnringen, mehreren, 5 Autobahnringen. Das sind riesige, breite Straßen. Also das ist schon sehr, sehr anders als, ich sag mal, die doch eher beschauliche Städte in Deutschland.
Wenn Sie jetzt von der Stadt zum Land gehen, woran denken Sie als erstes beim Land? Da fallen mir jetzt chinesische Wanderarbeiter als erstes ein.
Genau, chinesische Wanderarbeiter, die häufig dann eben in die Großstädte gezogen sind, weil sie da ein besseres Auskommen finden. Also wenn man auf die Dörfer fährt in China, dann ist auch da vielleicht die absolute Armut nicht mehr so besonders groß, aber es ist ein gewaltiges Wohlstandsgefälle und die chinesische Gesellschaft ist ja auch eine, in der die Schere zwischen Arm und Reich wahnsinnig weit auseinanderklafft. Und das merkt man eben ganz, ganz stark, wenn man dann gerade in den Provinzen, die nicht an der Ostküste, sondern weiter im Inland liegen, wenn man da hinfährt, dass da die Lebensverhältnisse einfach völlig andere sind. Natürlich gibt es da auch mittlerweile Handyverbindungen und die Leute haben ihr Smartphone und die Leute haben auch alle möglichen Annehmlichkeiten, aber insgesamt hat das mit der modernen Großstadt, die häufig, wo es eben auch die westlichen Geschäfte gibt und so weiter, hat das ganz, ganz wenig zu tun. Und da gibt es eben ganz viele Leute tatsächlich, die auf dem Feld arbeiten, die sehr, sehr hart jeden Tag arbeiten müssen, um ein bescheidenes Auskommen zu haben und die nicht das Geld haben, ihre Kinder auf teure Schulen in den Großstädten zu schicken.
Wenn Sie gereist sind innerhalb Chinas, haben Sie so etwas wie eine Gastfreundschaft dort erlebt? Wie sieht das aus?
Ja, absolut. Die Menschen sind oft sehr, sehr offen, sind ganz neugierig auch. Gerade also als meine Kinder noch sehr klein waren, da waren wir oft die große Attraktion, wenn ich mit meinen beiden kleinen Kindern in ein Dorf kam. Also ich habe es einmal erlebt, dass die Leute alle aufgehört haben zu arbeiten. Die sind aus ihren Häusern herausgekommen und haben uns zugeguckt, wie wir durch die Dorfstraße gingen. Also das war schon wirklich sehr merkwürdig und auch ein bisschen befremdlich. Aber wenn man dann mit den Leuten ins Gespräch kommt und auch wenn man vielleicht nicht so toll Chinesisch spricht, aber wenn man ein bisschen Chinesisch spricht, dann merkt man schon, dass die Leute doch wahnsinnig gastfreundlich sind. Und wir haben es auch immer wieder erlebt, auch bei meinen Recherchereisen, dass man dann bei seinen Interviewpartnern zu Hause sitzt und da wird dann gekocht und da wird man zum Essen eingeladen. Und das ist ein wirklich ganz herzliche, ganz herzliche Begegnungen, die ich auch in sehr, sehr guter Erinnerung habe.
China auf dem Weg zur Weltmacht, China in Konflikt mit den USA und vielen anderen Ländern dieser Welt, China im Kampf gegen die Menschen- und Freiheitsrechte seiner eigenen Bürger. Auch darum ging es in der Leute-Sendung, die Nicole Köster mit der langjährigen Peking-Korrespondentin Ruth Kirchner in dieser Woche gemacht hat.
Wenn man von außen auf China guckt, dann sieht man ja vor allen Dingen die kommunistische Partei, man sieht dieses autoritäre System, man sieht auch diesen großen Sicherheitsapparat und man sieht, wie China sich auf der internationalen Bühne bewegt und verhält. Wenn man im Land selber ist, dann hat man natürlich den Kontakt mit den Menschen. Man sieht aber dann auch viel stärker die sozialen Spannungen. Man sieht auch, dass teilweise dieser Wohlstand eben auf sehr tönernen Füßen steht, dass viele Dinge eben nicht funktionieren in so einem großen Land, dass die soziale Absicherung der meisten Menschen sehr, sehr schlecht ist und dass es gar nicht so gesichert ist, dass Chinas Aufstieg immer so weitergeht, sondern dass man da mit den eigenen Problemen im eigenen Land auch noch ganz, ganz viel zu tun hat.
Wobei Sie gerade die internationale Bühne angesprochen haben und das ist ganz spannend. Ich sprach neulich mit unserer Südafrika-Korrespondentin Jana Gent und die sagte, in vielen Ländern Afrikas gibt es seit einigen Jahren schon einen großen chinesischen Einfluss. So wurde beispielsweise der Flughafen in Angola von Chinesen gebaut, der wird gerade noch gebaut. Chinesische Investoren kauften Anteile an Medienunternehmen, sie bestimmen also die Berichterstattung mit. Das ist alles Teil dieser chinesischen Charme-Offensive, wobei es manche wohl auch Defensive nennen, weil es nämlich so im Untergrund mitläuft.
Absolut. Also China macht ja eine sehr aktive, wenn man so will, Außenwirtschaftspolitik in Afrika, insbesondere aber auch in Zentralasien mit diesem Projekt der neuen Seidenstraße. Man ist da sehr damit beschäftigt, in anderen Ländern Infrastruktur aufzubauen, also von Eisenbahnlinien über Kraftwerke hin bis eben zu Flughäfen und zu Häfen. Und das ist für China, sage ich mal, so eine Art Win-Win-Situation. Also man gibt diesen Ländern Kredite, die kommen von chinesischen Entwicklungsbanken und dann gehen da chinesische Unternehmen hin und bauen dann diese großen Infrastrukturprojekte. Das sind oft Dinge, die diese Länder sehr dringend brauchen, aber sie geraten damit ja auch in eine Abhängigkeit von China. Und wir sehen das an einzelnen Beispielen, wo es dann tatsächlich dazu kommt, dass Länder dann hoch verschuldet sind, weil sie dann ihre Kredite nicht mehr bedienen können. Also das ist für China eine Politik, mit der man sozusagen die eigenen Produkte in die ganze Welt verkauft, aber eben auch Abhängigkeiten schafft.
Ja, wo führen diese Abhängigkeiten am Ende hin? Treibt China die EU auseinander?
Ich glaube nicht, dass die China tatsächlich die EU auseinandertreibt. Also China hat das vielleicht so ein bisschen versucht eine Zeit lang, indem man sich mit so bestimmten Gruppen innerhalb der EU, gerade mit den mittel- und zentraleuropäischen Ländern, stärker oder einzeln immer getroffen hat und dann weniger mit der gesamten EU verhandelt hat. Aber mittlerweile hat sich ja auch in der EU die Haltung gegenüber China deutlich verändert. Man sieht sehr viel deutlicher, dass das eben nicht nur ein Kooperations- und Handelspartner ist, sondern auch ein strategischer Rivale, ein Konkurrent teilweise und eben auch ganz andere Werte vertritt. Also ich glaube, da gibt es mittlerweile ein deutlich kritischeres Verhältnis oder Verhalten gegenüber China, als wir es noch vor einigen Jahren gesehen haben.
Die Partei ist alles und der Einzelne ist nichts. Dieses fundamentalistische und doktrinäre kommunistische Prinzip gilt uneingeschränkt nur noch für zwei Länder auf dieser Welt, für Nordkorea und für China. Ruth Kirchner war insgesamt 10 Jahre ARD-Hörfunkkorrespondentin in Peking und sie erzählte Nicole Köster in dieser Woche in SWR 1 Leute, warum Bildung und Erziehung gerade für China so wichtig sind.
Naja, da gibt es auch in China selbst eine sehr, sehr große Diskussion darum, weil man natürlich auch erkannt hat, dass rein einfach nur Pauken, das bringt nicht die Ergebnisse, die man in einer modernen, auch einer sehr technologisierten Gesellschaft heutzutage natürlich braucht. Also Kreativität, auch das ist ein großes Thema im chinesischen Bildungssystem. Aber das Problem ist natürlich, in so einem System und auch in einem autoritären Einparteiensystem, wie kriegt man das denn hin, dass Leute kreativ sind und sich trotzdem aber sozusagen politisch nicht über die Stränge schlagen. Das ist das eine. Und wie kriegt man es hin, dass dann dieses aus dieser Kreativität sozusagen dann auch genau das rauskommt, was man eigentlich in diesem Bildungssystem haben will. Also da, das ist so ein bisschen die Quadratur des Kreises, die man da in China versucht. Auf der einen Seite will man, dass Leute eigenständiger und kreativer denken und auf der anderen Seite will man genau das natürlich verhindern, weil es auch nicht ins politische System passt.
Wir hören ja aktuell Berichte über das nationale Sicherheitsgesetz in Hongkong, das die Menschen sehr einschränkt. Da gibt es zum Beispiel auch gleich neue Regeln für Kinder bereits schon im Grundschulalter, die nationale Sicherheit lernen sollen. Innerhalb Chinas würde so etwas vermutlich niemanden überraschen. Die sind so etwas gewohnt, oder?
Genau, in China ist man das gewohnt, dass man also zunächst einmal, gerade was die politische Bildung angeht, dass man da einfach Inhalte vorgesetzt bekommt, dass man die auswendig lernt, dass man das wiedergibt und dass man das möglichst nicht hinterfragen soll. Also das ist natürlich so etwas, was gerade im chinesischen Bildungssystem und in der chinesischen Gesellschaft sehr, sehr stark angelegt ist und was nicht nur im Bildungssystem, sondern auch im Alltag natürlich ständig den Leuten auch immer wieder eingehämmert wird. Also bis heute ist es ja so, dass sie auch im Straßenbild von China, von chinesischen Großstädten, insbesondere in der Hauptstadt Peking, immer wieder diese großen Banner sehen mit politischen Parolen, immer große Kampagnen, um bestimmte Ideen den Leuten nahezubringen. Und ob das jetzt in Hongkong versucht man derzeit das relativ ähnlich zu machen mit dem nationalen Sicherheitsgesetz, aber auf dem chinesischen Festland sind solche Kampagnen eben tatsächlich gang und gäbe.
Wenn wir das jetzt hören, die Entwicklungen in Hongkong, aber natürlich auch in China, da fragen wir uns natürlich, ob Demokratiebewegungen schon im Kindesalter unterbunden werden.
Auf jeden Fall sollen Kinder von ganz, ganz klein auf lernen, dass sie der Partei dankbar sein sollen, dass es die Partei ist, die dieses neue China, das moderne China mit all seinen Errungenschaften und seinem wachsenden Wohlstand geschaffen hat und dass es dieses politische System ist, das Einparteiensystem, das für diese Erfolge verantwortlich zeichnet. Also das ist ganz ganz, ganz wichtig. Und da bemüht man auch immer wieder, ich sage mal, westliche Begriffe, da bemüht man auch Begriffe wie Demokratie. Also das ist ein Begriff, der auch in der chinesischen Propaganda durchaus vorkommt, der dann aber natürlich völlig anders gedeutet wird als in unseren Mehrparteiensystemen im Westen.
Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte der Lügen. Und weil das so ist, war am Donnerstag Matthias Gama bei uns. Gama ist Professor für experimentelle Psychologie an der Universität Würzburg mit dem Spezialgebiet Lügenforschung. Also haben wir mit ihm erstmal über die Basics gesprochen, wie oft Menschen lügen und ab welchem Alter das Lügen beginnt.
Also, dass man lügen kann, setzt voraus, dass ich mich in eine andere Person hineinversetzen kann. Und kleine Kinder können das noch nicht. Also der Klassiker ist, kleine Kinder halten sich die Augen zu und denken, sie sind versteckt, weil sie einfach davon ausgehen, dass das, was sie selber erleben, andere Personen genauso erleben. Und diese Fähigkeit, die entwickelt sich erst in den ersten Lebensjahren, dass sie sich zunehmend in andere Personen hineinversetzen können. Theory of Mind nennen wir das auch. Also sich tatsächlich in die Gedankenwelt anderer Personen zu begeben. Und so ab dem Alter von 4-5 Jahren etwa geht man davon aus, dass Kinder dann tatsächlich auch lügen können und das gezielt einsetzen können, um ihre Ziele beispielsweise zu erreichen.
Wie ist es bei den Männern und bei den Frauen? Gibt es da gesicherte Erkenntnisse?
Was viele Leute so naiv denken, ist, dass Männer zum Beispiel häufiger lügen als Frauen oder ähnliches, ist wenig fundiert. Also okay. Es gibt ein paar Studien, die versucht haben, das zu untersuchen. Und die Unterschiede innerhalb eines Geschlechts sind viel, viel größer als zwischen den Geschlechtern. Und wenn es ist eher sogar so, zumindest gibt es ein paar Studien, die das zeigen, dass Frauen etwas häufiger lügen als Männer und eher aus prosozialen Gründen lügen als Männer. Also Männer eher ein bisschen häufiger egoistisch, Frauen ein bisschen häufiger prosozial, aber die Unterschiede, wie gesagt, sind minimal. Also da würde ich nichts drauf verwetten im Einzelfall.
Lügen die Jüngeren häufiger als die Älteren?
Ja, tatsächlich ist es so, dass es im Alter die Lügenhäufigkeit sich verändert. Wie gesagt, ganz kleine Kinder können es noch nicht, dann steigt es irgendwann an. Wahrscheinlich ist es so, dass in der Pubertät, im jugendlichen, jungen Erwachsenenalter die Personen am meisten lügen und dass das im Alter wieder abnimmt, im Alter wieder weniger gelogen wird.
Kann es sein, dass gläubige Menschen weniger lügen als Ungläubige, weil man ja eine Verantwortung auch hat vor dem lieben Gott?
Naja, aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass Lügen nicht immer schlecht sind. Also man kann da natürlich auch entgegnen, prosoziale Lügen sind auch Lügen, aber die sind vielleicht sogar eher gewünscht. Also da gibt es keine Erkenntnisse dazu, ob Personen, die besonders gläubig sind, weniger lügen als andere.
Hat man die sozialen Schichten erforscht im Hinblick auf die Lügen?
Ist mir nichts bekannt tatsächlich, dass es da systematische Unterschiede gibt.
Sie haben den Ausdruck gerade benutzt, prosozial, mit anderen Worten, es gibt, wie soll man es formulieren, die barmherzige, die mildtätige, die gute Lüge?
Naja, es gibt schon Lügen, die äußere ich nicht primär aus einem egoistischen Motiv heraus, sondern es gibt Lügen, die äußert man, um anderen Menschen einen Gefallen zu tun, um an andere Menschen nicht vor den Kopf zu stoßen. Der Klassiker ist, die Frau kommt mit einer neuen Frisur nach Hause, findet die total super und fragt, wie es gefällt. Und dann sagt man halt eher mal, ja, sieht schon ganz gut aus, obwohl man vielleicht was anderes denkt.
Ne? Das ist halt etwas, so sagt.
Genau, das ist etwas, das tue ich nicht unbedingt allein aus egoistischen Motiven heraus, sondern um anderen Menschen einen Gefallen zu tun. Und das sind schon auch Lügen, die so im Schnitt so 20-30% der Lügen ausmachen, die man so äußert.
Dann gibt es die bösartigen, hinterhältigen Lügen. Wie viel Prozent machen die aus?
Ganz eindeutig, egoistische Lügen sind etwa 50% und das andere, was dazwischen liegt, sind eher so Mischformen, wo man es manchmal nicht so klar sagen kann, ist das jetzt egoistisch oder prosozial.
Es gibt gefährliche und harmlose Lügen, es gibt hinterhältige und barmherzige Lügen und es gibt einfältige und fast perfekte Lügen. Darum ging es in dieser Woche in SWR 1 Leute, als der Würzburger Psychologieprofessor und Lügenforscher Matthias Gama bei uns war. Die Frage aller Fragen dabei, wie erkenne ich, dass mich mein Gegenüber anlügt, wenn er sich beim Reden beispielsweise an die Nase fasst?
Das ist das Beispiel von Bill Clinton. Da gibt es zum Beispiel ein ganz schönes Video, wo er damals über Monica Lewinsky gesprochen hat, sich dabei an die Nase gefasst hat. Und es gibt Leute, die dann tatsächlich behauptet haben, dass sich irgendwelche Blutgefäße weiten in der Nase und dass man sich deswegen dann mehr an die Nase fasst. Das ist Schwachsinn, das stimmt nicht.
Das stimmt nicht?
Nein, das stimmt überhaupt nicht. Und es gibt genauso auch Aussagen, selbst von Bill Clinton, damals noch in anderen Kontexten getätigt, wo er sich nicht an die Nase gefasst hat. Also von daher, es gibt keine einfachen Lügenkennzeichen im nonverbalen Verhalten.
Wie ist es, wenn der Lügende oder der, von dem man denkt, er lügt, einem nicht in die Augen gucken kann?
Auch das ist kein klarer Hinweis. Es gibt keine, wir sagen manchmal Pinocchio-Reaktion. Ja, bei Pinocchio gab es so eine Reaktion, seine Nase ist immer gewachsen, wenn er gelogen hat, und sie ist eben nicht gewachsen, wenn er die Wahrheit gesagt hat. Und sowas gibt es beim Menschen nicht. Und das ist auch der Grund dafür, weshalb wir so verdammt schlecht darin sind, Lügen unserer Mitmenschen zu erkennen. Weil es eben diese eindeutige Reaktion nicht gibt.
Einer, der lügt, spricht der länger als einer, der nicht lügt, und spricht er monotoner?
Auch das ist kein klarer Hinweis. Tatsächlich ist es aber so, dass der Inhalt sich wahrscheinlich am ehesten noch unterscheidet zwischen einer Lüge und der Wahrheit. Also dass jemand, der die Wahrheit sagt, zum Beispiel ausschweifender spricht, mehr Details nennt, wörtliche Rede berichtet und ähnliches, während ein Lügner sich eher so an ein relativ klares Skript einer Situation hält und sie so beschreibt, wie sie normalerweise stattfinden würde, ohne diese ganzen Absonderlichkeiten oder Nebensächlichkeiten, die so teilweise auch dazugehören.
Wir hatten mal zu Gast den Leiter einer Mordkommission, und der hat gesagt, eine seiner Erkenntnisse sei gewesen, dass einer, der lügt, seine Lügengeschichte immer von vorne bis hinten erzählen muss. Andersrum funktioniert nicht.
Es ist eine starke Aussage, dass es andersrum nicht funktioniert. Es funktioniert auch andersrum, aber es ist schwieriger. Und das ist tatsächlich auch ein interessanter Hinweis oder ein interessantes Merkmal, was man nutzen kann, auch in Vernehmungstechniken etwa, dass man sozusagen den Druck auf den Lügner erhöht, dass man es schwieriger macht für den Lügner, dass man ihn bitte zum Beispiel die Geschichte in der umgekehrten Reihenfolge zu erzählen, was passiert ist, dass man irrelevante Fragen einstreut, die überhaupt nichts mit der Geschichte zu tun haben. Auch das fällt einem Lügner schwieriger, hin und her zu wechseln zwischen dem, was er oder sie vorbereitet hat, und dem, was dann plötzlich erwartet wird in der Situation. Während jemand, der die Wahrheit sagt, so die Idee zumindest, damit leichter umgehen kann, weil die Person ja nur berichtet, was sie wirklich erlebt hat.
Welche vielversprechenden Möglichkeiten gibt es noch, einen Lügner zu überführen?
Das vielversprechendste in meinen Augen ist halt die sogenannte apparative Lügendetektion. Das heißt also, man nutzt bestimmte Techniken, Verfahren, Polygraphen, Lügendetektoren in Anführungszeichen, um das zu unterstützen in der Verbindung mit bestimmten Befragungstechniken.
Ich habe irgendwo den Satz gefunden, das menschliche Unterbewusstsein sei der allerbeste Lügendetektor. Stimmt das?
Möglich, aber ist schwierig. Tatsächlich ist es vielversprechender, sehr systematisch nach Anzeichen zu suchen und nicht sich auf ein Merkmal zu konzentrieren, an die Nase fassen, sondern eben in der Breite zu schauen, was könnten mögliche Hinweise sein.
Matthias Gammer, Professor für experimentelle Psychologie an der Universität Würzburg, war in dieser Woche bei uns. Ein Mann, der sich wissenschaftlich mit einer menschlichen Eigenschaft beschäftigt, die nicht das allerbeste Image hat. Das Lügen. Warum Lügendetektoren in Deutschland bei Vernehmungen und zur Überführung von Tätern nicht eingesetzt werden dürfen, hat uns Gammer so erklärt.
Letztlich geht es darauf zurück, dass man kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt hat, dass der Lügendetektor etwas über die Person verrät, was die Person vielleicht gar nicht verraten möchte. Aha. Und deswegen ist es ähnlich einzuordnen wie zum Beispiel Wahrheitsdrogen oder Folterandrohung oder sowas. Also es ist eine verbotene Vernehmungsmethode. Das hat sich geändert in Deutschland in den 90er Jahren. Mittlerweile ist es so, dass man tatsächlich eher sagt, es gibt Verfahren, die geeignet sind und solche, die nicht geeignet sind. Und man könnte in bestimmten Situationen durchaus Lügendetektoren zum Einsatz bringen. Es wird aber kaum gemacht in Deutschland.
In welchen Situationen wäre es sinnvoll, die einzusetzen?
Meiner Meinung nach hängt das stark von der Befragungsform ab. Und es gibt eine sehr vielversprechende Befragungsform, die nennt man den sogenannten Tatwissenstest. Und da geht es einfach darum herauszufinden, hat jemand Wissen über einen Tathergang, was ein Unschuldiger nicht haben kann? Also beispielsweise, welche Waffe verwendet wurde, was das Opfer gemacht hat, als es überrascht wurde und ähnliches. Und dieser Test, der ist durchaus vielversprechend und der könnte in einem frühen Stadium der Ermittlungen eingesetzt werden.
Kann ich mich diesem Test nicht einfach dadurch entziehen, dass ich immer sage, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht?
Das kann man machen, aber was man letztlich ja tut, ist, man nimmt körperliche Reaktionen auf, also Herzschlag, Veränderung der Schweißdrüsenaktivität und ähnliches. Und der Körper reagiert drauf, wenn man etwas sieht, was man schon kennt vom Tathergang im Vergleich zu anderen Alternativen. Ja. Also es sind so Art Multiple-Choice-Fragen. Also was war die Waffe? War es ein Baseballschläger, eine Stichwaffe, eine Pistole und ähnliches?
Ein in Anführungsstrichen normaler Mensch zeigt körperliche Reaktionen. Was ist mit einem pathologisch veranlagten Menschen, der keinerlei Empathie hat?
Der zeigt genauso die körperlichen Reaktionen. Es geht nämlich nicht darum, wie hoch die körperliche Reaktion insgesamt ist, sondern man vergleicht Fragen miteinander. Man sagt beispielsweise, die Reaktion auf die Pistole, was die echte Tatwaffe war, vergleicht man mit der Reaktion auf das Messer, was eben eine erfundene Alternative ist. Und selbst ein Psychopath, jemand, der keine Empathie hat, zeigt diesen Reaktionsunterschied, auch wenn er oder sie insgesamt vielleicht weniger Reaktivität zeigt.
Sind in den USA Menschen hingerichtet worden, weil der Lügendetektortest nicht gestimmt hat? Weiß man das?
Das weiß man nicht so richtig, wobei in den USA ist es tatsächlich auch so, dass der Lügendetektor häufig vor Gericht selber gar nicht anerkannt ist. Das wissen viele auch nicht, sondern es ist in den Bundesstaaten unterschiedlich geregelt und häufig sind diese Lügendetektortests, die in den USA bei der Polizei gemacht werden, eher solche, die man benutzt, um die Befragung eben weiter danach fortzuführen, jemanden damit zu konfrontieren, dass der Test nicht bestanden wurde und ähnliches. Aber das Testergebnis selber ist häufig nicht anerkannt vor Gericht.
Sie selbst haben ja Experimente gemacht mit dem Hirnscan. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht damit?
Die Untersuchungen, die wir gemacht haben jetzt mit neurowissenschaftlichen Methoden, sind eher solche, die man grundlagenwissenschaftlich nennen kann. Also uns interessiert einfach, was passiert im Gehirn, wenn man lügt. Und wir versuchen mehr darüber herauszufinden, ob das eher emotionale Reaktionen sind oder ob das eher so eine Art kognitive Reaktion ist. Also man versucht etwas zu verbergen und das kostet Energie sozusagen. Und das ist unser Fokus eher gewesen, weniger jetzt das in die Anwendung zu bringen.
SWR1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag, jetzt mit Nicole Köster und mit Professor Carsten Watzel. Watzel ist Immunologe, er leitet den Forschungsbereich Immunologie an der TU Dortmund, hat davor am Krebsforschungsinstitut in Heidelberg promoviert und sich an der Universität Heidelberg dann habilitiert. Watzel weiß also, wie das menschliche Immunsystem funktioniert und wie viele menschliche Zellen da interagieren.
Das ist natürlich immer nur eine Schätzung. Das sind 10 hoch irgendwas. Da sind wir halt bei 10 hoch 13, glaube ich, sind wir da. Also mehrere Milliarden Zellen, die da drin sind, die unser Körper hat.
Und dann schließt sich die Frage an, wie viele Bakterien sind in unserem Körper?
Genau, und das ist eine Frage, die ich immer meinen Studenten stelle. Und da kommt immer dieses Aha-Erlebnis, dass ich einfach schätzen lasse, es sind jetzt mehr oder weniger, als wir jetzt eigentlich Zellen haben. Und dann ist halt die Sache, dass es 10-mal mehr sind, als wir eigentlich eigene Körperzellen haben. Das heißt, wir sind in unserem eigenen Körper in der Unterzahl, könnte man sagen. Und wir tragen so ein gutes Kilo Bakterien mit uns rum. Das ist im Darm, auf der Haut, in den Schleimhäuten, überall.
Jetzt würde man ja denken, ja, die Bakterien müssen wir irgendwie rauskriegen aus unserem Körper. Sie sagen aber nee, warum nicht?
Nee, gerade im Darm brauchen wir die ja. Das sind ja dieses Mikrobiom, das ist ein riesengroßer Forschungszweig aktuell, um das zu verstehen. Und die Daten deuten ganz klar darauf hin, dass wir diese Bakterien brauchen. Die sind nützlich für uns. Und wenn das aus dem Gleichgewicht kommt, kann das sogar auch Krankheiten auslösen. Also man muss jetzt diese Bakterien nicht um alles in der Welt loswerden, sondern die brauchen wir auch.
Ist das so, dass der Darm ganz lange so das unterschätzte Organ war, dass man da erst in den vergangenen 20 Jahren auf die Spur gekommen ist, dass der Darm für ganz viel verantwortlich ist?
Sicherlich. Und jetzt gerade auch in Bezug auf das Immunsystem merken wir, dass das Immunsystem sehr stark mit diesen Darmbakterien redet. Wie das genau passiert, das wissen wir noch gar nicht. Und das andere Problem ist natürlich, das jetzt wirklich zu untersuchen, ist sehr schwer, weil es gibt so viele verschiedene Darmbakterien und da fehlen uns ein bisschen die Mittel, die ganz konkret zu charakterisieren, welche es denn da sind und wie sich Person A von Person B wirklich unterscheidet. Und da arbeiten wir dran.
Ganz spannende Fragen. Und Sie gehen dann sogar noch so weit, dass Sie sagen, ja, wie sieht es denn eigentlich im Tierreich aus und bei den Pflanzen haben die eigentlich auch ein Immunsystem?
Genau, also da muss man sagen, jedes Lebewesen hat ein Immunsystem, nicht nur mehrzellige Lebewesen, weil jedes Lebewesen muss sich mehr oder weniger vor anderen Eindringlingen schützen, die ihm ganz platt das Essen wegfressen wollen. Ja? Aber das betrifft selbst einzellige Bakterien. Auch Bakterien können von Viren befallen werden und haben da Abwehrmechanismen. Und diese Genschere, für die es da jetzt letztes Jahr den Nobelpreis gab, die beruht auf diesem Immunsystem der Bakterien.
Können Sie das denn verorten? Wo bei uns im Körper sitzt das Immunsystem?
Das ist immer eine gute Frage, wenn ich Leute frage, zeig doch mal auf dein Immunsystem. Das kann man nämlich nicht, weil das Immunsystem ist zwar ein sehr großes System unseres Körpers, aber es ist im ganzen Körper verteilt. Wir haben natürlich immunologische Organe, das Knochenmark ist ein immunologisches Organ, der Thymus und die Lymphknoten, aber der Rest sind alle Immunzellen im Körper unterwegs. Und auch da interessant, 70% aller Immunzellen sitzen im Darm und da sind wir gerade wieder bei den Darmbakterien.
Jetzt heißt es ja, der beste Schutz vor Infektionen ist ein gesundes Immunsystem, auch vor Covid-19. Und jemand mit gesundem Immunsystem könnte Covid-19 doch dann theoretisch nicht bekommen. Wie sieht die Realität aus?
Die Realität ist leider nicht ganz so einfach. Und gerade aktuell heute ist auch auf Tagesschau so ein Faktenfinder dazu, wo sie mich auch interviewt hatten. Generell kann man sagen, ja, natürlich ein gesundes Immunsystem und starkes Immunsystem ist sicherlich besser als ein schwaches Immunsystem. Das Problem ist aber, unser Immunsystem hat noch nie dieses Coronavirus gesehen. Und von daher sind wir da immunologisch alle naiv. Und deshalb reicht das leider nicht aus.
Warum werden manche Menschen immer im Urlaub krank? Wie schützt sich unser Körper vor Infektionen? Und vor allem, wie funktionieren aktuell die in Deutschland zugelassenen Covid-19-Impfungen? Darum ging es am Freitag, als der Immunologe Professor Carsten Watzel bei Nicole Köster war. Ein Problem dabei: Internet und soziale Medien verbreiten inzwischen ihre ganz eigenen und manchmal ziemlich anderen Wahrheiten.
Das Problem ist im Moment natürlich, dass sehr viele Wissenschaftler das eine oder das andere sagen. Interessant ist manchmal, dass man nochmal hinterfragen muss, was ist das eigentlich für ein Wissenschaftler? Arbeitet er wirklich aktiv in dem Feld? Das heißt, da fühlen sich auch viele Leute berufen, zu Sachen etwas zu sagen, wovon sie selber keine Ahnung haben. Und das ist natürlich für den Einzelnen mal schwer rauszusortieren, was jetzt wirklich glaubwürdig ist und was nicht. Und da halten sich leider auch einige, auch gerade beim Thema Impfung, einige Impfmythen halten sich da relativ hartnäckig durch solche Videos und andere Behauptungen, die im Internet kursieren.
Zum Beispiel?
Die Impfung macht unfruchtbar, die Impfung manipuliert meine Gene oder es sterben reihenweise Leute durch die Impfung. Das sind alles Sachen, die man sehr gut wissenschaftlich widerlegen kann und das sind Fragen, die ich immer wieder bekomme.
Jetzt haben wir gerade eben in den Nachrichten gehört, mehr Ausbrüche unter Jüngeren. Diese Sorge hat der Präsident des Robert-Koch-Instituts Wieler geäußert. Was heißt das für Sie als Immunologe? Also mehr Impfen?
Sicherlich. Also wir werden diese Pandemie nur durch die Impfung beenden können. Ich glaube, das haben wir mittlerweile gelernt. Die Herdenimmunität alleine durch die natürliche Infektion zu erzeugen, das klappt nicht. Das sehen wir gerade in Brasilien. Die haben 70% der Leute, die da mittlerweile infiziert sind. Und dann kommt eine Variante des Virus vorbei und steckt die Leute jetzt zum zweiten Mal an.
Wobei die Frage natürlich auch ist, reicht dann eine Impfung für die Variante?
Die Impfung erzeugt einen Immunschutz, der deutlich besser ist als der, den ich durch die natürliche Infektion bekomme. Das heißt, da setze ich nochmal einen oben drauf. Das sehen wir einfach an den Antikörperspiegeln, die die Leute haben. Das heißt, der Immunschutz durch die Impfung ist immer besser als der Immunschutz, den ich durch die natürliche Infektion habe. Das heißt, da bin ich sehr zuversichtlich, dass deshalb auch gegen die Mutanten besser geschützt ist. Und natürlich kann ich später mal auch den Impfstoff anpassen. Daran wird ja gerade gearbeitet, dass wenn eine Mutante auftritt, gegen die die Impfung jetzt deutlich weniger wirkt, dann kann ich halt meinen Immunschutz auch mal wieder auffrischen.
Das heißt, ihr Arbeitsfeld hat sich vermutlich komplett auf Corona fixiert, oder?
An manchen Tagen mache ich nichts anderes. Das ist richtig.
Wie optimistisch sind Sie denn? Sie haben die Herdenimmunität gerade angesprochen. Viele setzen ja bei der Impfung auf das zweite Quartal. Sie auch?
Also da muss man ganz klar sagen, wir werden uns jetzt aus dieser aktuellen zweiten Welle nicht rausimpfen können. Was wir aktuell machen, ist, wir impfen die vulnerablen Personen, also die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, einen schweren Verlauf zu erleiden und daran auch zu versterben. Das werden wir schaffen bis zum Sommer, dass wir diese Leute durchgeimpft haben. Also Ende März werden wir 18 Millionen Impfdosen in Deutschland haben. Damit können wir 9 Millionen Menschen impfen. Das sind ungefähr die Leute in dieser ersten Kategorie.
Das sind aber nicht die Menschen, die als Superspreader unterwegs sind.
Nein, das sind die Leute, die daran sterben. Und was dann passiert wird, ist, dass wir immer noch hohe Infektionszahlen haben, aber hoffentlich geringere Todeszahlen. Und dann können sich sicherlich auch schon wieder einige Leute mehr entspannen, weil wir schließen unsere Gesellschaft ja nicht deshalb ab, weil wir viele Infektionen haben, sondern weil Leute an dieser Infektion sterben und das Gesundheitssystem überlasten. Und wenn wir das durch die Impfung bis in den Sommer reduzieren können, dann wäre ein erster wichtiger Schritt getan.
Eins gehört. SWR 1.